Halleluja. Halleluja. Ja, ist richtig. Ich war das letzte Jahr schon mal bei euch. Und ich darf nochmal kommen. Schon ein gutes Zeichen. Wisst ihr was? Es geht hier nicht um mich, es geht nicht um uns. Lasst uns Jesus mal einen Applaus geben. Wenn ich irgendwas brauche in meinem Leben, was wichtig ist, dann ist es er und nichts anderes mehr. Er ist der Mittelpunkt meines Lebens geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vorhin in eurem Lobpreis gesessen und ich habe gedacht, Jungs, Mädels, spielt doch einfach weiter und lasst mich sitzen. Es gibt nichts Schöneres, wie im Lobpreis zu sitzen und dem Herrn anzubeten. Und er will nicht mehr von uns, als dass wir ihn anbeten. Er hat uns alles vollbracht, er hat alles getan für uns. Betet mich an und ich bin der Herr, der für euch streitet. Amen. Ja, wir mühen uns immer so ab, ihm gefallen zu wollen. Und Jesus sagt, hey, ich liebe dich doch schon. Ich hab dich doch schon geliebt vor Grundlegung der Erde. Ich habe dich schon deinen Namen schon ins Buch des Lebens geschrieben, bevor die Erde gegründet ist. Krampf dich nicht ab, werd locker, entspann dich, komm in meine Gegenwart und bete mich einfach an. Suche mich und du wirst mich finden. Ja, ich bin 25 Jahre jetzt im Glauben, ich habe 25 Jahre Alkoholismus hinter mir. Ja, mit allen Tiefen, die du im Alkoholikerleben machen kannst, mit Knast und was weiß ich alles. Ja, und dann durfte ich Jesus erkennen, durfte ja zu ihm sagen, durfte auf eine Reise gehen, die jetzt 25 Jahre anhält. Ja, und ich habe dieses Jahr einen runden Geburtstag gefeiert und habe gesagt, Herr, zwei Drittel habe ich rum, ein Drittel habe ich noch, das Drittel möchte ich mit dir jetzt noch verbringen, ich möchte intensiv mit dir weitermachen. Ja, Amen. Wisst ihr, und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, ihr Lieben, wo wir wirklich uns mehr und mehr dem Herrn hingeben müssen. Wir müssen aufhören, Kompromisse zu machen. Wir müssen aufhören, wirklich zu gucken, wo kann ich mit einem Beinchen noch in der Welt rumstehen und wo kann ich mit dem anderen Bein mit Christus unterwegs sein. Lasst uns ernsthafte Nachfolger, hingegebene Nachfolger von Christus werden, ausgestreckt nach seiner Liebe und empfangen, was er für dich und für mich bereitet hat, was immer mehr ist. Ich glaube, wir haben vorhin ein Lied gesungen, wo drin stand, was die Welt mir nicht geben kann. Ja, und danach möchte ich mich ausstrecken, was die Welt mir nicht geben kann. Denn das, was die Welt mir geben kann, hat mich unter die Brücke gebracht. Aber das, was Christus mir gegeben hat, das hat mich von unter der Brücke hingebracht bis heute Morgen hierher. Amen. Und das ist das Gute, was ich erleben kann. Und Christus macht es ohne Ansehen der Person. Und er hat diesen Plan für dich und für mich gehabt, bevor er angefangen hat, die Erde zu schaffen. Er hat von Anfang an den Plan, diesen Heilsplan für die Menschheit gehabt. Wir gehen jetzt wieder in die Zeit hinein. Heute haben wir Palmsonntag. Halleluja, Hosianna heißt den König willkommen, um ihn 5 Tage später zu kreuzigen. Ja, wir erinnern uns daran, was passiert ist. Ja, und heute wissen wir, hey, Gott hat von Anfang an einen Plan gehabt. Er hat Menschen gebraucht und Menschen eingesetzt und Menschen in die Bibel hat schreiben lassen, wo ich mir immer denke, meine Güte, nee, was ist das für ein Buch mit Überraschung. Wenn ich mir die Hure Rahab angucke, die uns im Joshua beschrieben wird, ja, die 2 Kundschafter von Joshua versteckt hat, ja, diese Frau, die wirklich von der Gesellschaft nicht anerkannt ist, ja, diese Frau, die mit Gott, mit diesem Gott der Hebräer überhaupt nichts am Hut hat, die zu dem Feind gehört hat, die versteckt diese 2 Kundschafter. Und lügt eigentlich ihren eigenen König an. Und sagt, das ist mir wurscht, du König. Ja, die waren zwar da, aber sie sind wieder weg. Ich habe keine Ahnung, wo sie hingegangen sind. Die wollten die Stadt verlassen, bevor die Tore zugemacht werden. Ja, und versteckt hat sie sie unter dem Dach. Ja, und wenn du die Geschichte liest im Joshua 2, dann kannst du zweimal lesen, ich habe es nicht erkannt, wo sie hingehen. Ich habe nicht erkannt, wer sie sind. Und dann sagt sie auf einmal zu den 2 auf dem Dachboden, und ich habe euren Gott erkannt. Ich habe erkannt, dass Gott gekommen ist und dass dieser Gott dieses Land einnehmen will und dass Gott mit euch ist. Und wir fürchten uns vor diesem Gott. Wir haben gehört, was dieser Gott getan hat. als er sein Volk aus Ägypten herausgeholt hat. Wir haben gehört, was dieser Gott in der Lage ist zu tun, als er das Meer geteilt hat, um sein Volk hindurchgehen zu lassen und in die Ägypter zu vernichten. Wir haben gehört, was dieser Gott wirklich mit den anderen Königreichen getan hat. Und wir fürchten, wir haben Furcht vor diesem Gott, der da mit euch ist. Und deshalb habe ich euch versteckt. Und jetzt gehst du mal in das vierte Buch Mose hinein und liest mal die Geschichte von den zwölf Kundschaften, die Mose losgeschickt hat. Und da liest du, und sie kamen zurück und zehn sagten, da ist zwar ein Land mit Milch und Honig, aber da sind Riesen. Und die sind stark und wir fürchten uns von denen. Und ich sag dir was, wenn wir als Kinder Gottes mit Gott unterwegs sind, dann wissen wir nicht, was Gott für einen Plan gemacht hat. Aber wir wissen, dass wir uns von nichts mehr fürchten müssen. Es gibt nichts auf der Welt, von was wir uns noch fürchten müssen, weil Gott mit uns ist. Egal, was sich gegen uns erheben will, muss es die Knie beugen vor diesem allmächtigen Gott. Und es ist die Zuversicht, die in uns Kinder Gottes lebendig sein sollte, zu wissen, dass Gott mit uns ist und dass ich mit meinem Gott über alle Mauern springen kann, dass ich alles überwinden kann, egal was ich mir gegenüber erheben will. Hat es sich zu beugen, hat es zu gehen in der Autorität Jesu Christi, die Christus mir gegeben hat, in dem Moment, wo ich Ja zu ihm gesagt habe. Mit dieser Vollmacht ausgestattet lebt sich mein Leben doch hervorragend. Mit dieser Zuversicht zu wissen, egal was da draußen passiert, egal welcher Umstand, egal welcher Wind sich gegen mich erheben möchte, mein Gott ist mit mir. Mein Gott ist in der Lage, mich überall durchzutragen. Und wenn ich mit meinem Jesus im dicksten Sturm bin, dann kann ich mit ihm auch schlafen legen. Und ich brauche keine Angst zu haben und ich brauche mich nicht zu fürchten. In der heutigen Zeit, wo alles drunter und drüber geht, wo eine junge Generation verloren ist, hoffnungslos ist, ja, wo wir Alte nicht wissen, wie wir in unserem Alter leben sollen, weil wir nicht wissen, wie die Rente aussieht. Ich mache mir da keine Gedanken drum. Ich weiß, was ich nicht kriege, aber ich weiß, wer mich versorgt. Amen. Und das lässt mich so richtig absolut relaxed sein. Ja, zu sagen, hey, ihr könnt doch da oben in Berlin alle machen, was ihr wollt. Ja, mein Gott wohnt im Himmel und das ist über Berlin. Amen. Ja, er ist derjenige, der die Obrigkeiten einsetzt. Er ist derjenige, der uns führt und leitet. Er ist derjenige, guckt mal, wenn wir die Geschichte mal genau angucken. Gott sagt, ich bin der Gott von Himmel und Erde, sagt die Hure über diesen Gott. Aber dieser Gott von Himmel und Erde, dieser Gott der Hebräer, der sein Volk Israel, diesen Augapfel, der erst auserwählt hat und gesagt hat, ihr sollt mein Volk sein. Dieser Gott musste ja irgendwo mal den Namen groß machen, seinen Namen groß machen. Also macht er was? Er schickt Josef nach Ägypten. Ja? Und setzt Josef als zweiten Mann ein. Bei einem Pharao, dem er erlaubt, und das müssen wir verstehen, dass Gott dem Pharao erlaubt, ein Weltreich aufzubauen. Ja, in dieser Zeit hat sich Ägypten zu einem Reich entwickelt, das für die damalige Zeit die Welt beherrscht hat. Und dann schickt er diese Hungersnot und hat aber vorher einen Josef dorthin geschickt, um Vorsorge zu treffen, mit seiner Weisheit Vorsorge zu treffen, damit Ägypten diese Hungersnot überleben kann und genug hat, um alle anderen außenrum mitzuversorgen. Und dann kommt das Volk Israel nach Ägypten hinein. Und als sie dann in der Sklaverei drin sind, nach 450 Jahren, da erhebt sich dieser mächtige Gott und sagt, so Pharao, jetzt wird es Zeit, dir zu zeigen, wer hier wirklich der Herr im Haus ist. Wer wirklich der Gott des Universums ist. Ich bin nicht nur der Gott der Israeliten, ich bin der Herr über alles. Ich bin derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und ich demonstriere dir jetzt meine Macht, die ich habe. Und durch dieses Herausführen seines Volkes aus Ägypten wurde Gott auf dieser Erde bekannt als der Gott, der auf Himmel und auf Erde Gott ist und die Macht hat, alles zu tun. Das war der Moment, wo die Hure Rahab gesagt hat, wir fürchten diesen Gott, der im Himmel ist und auf Erden, der das Volk Israel herausgeführt hat, der den großen Pharao mit nichts besiegt hat oder wie Nichtigkeit behandelt hat. Und dieser Gott ist für dich und für mich da und geht mit dir und führt dich und leitet dich und gibt dir all das, die ganze Zuversicht, die du brauchst in der heutigen Zeit. Und es gibt nichts, was Gott nicht tun kann. Es gibt nichts, wo Gott dich nicht rausholen kann. Ja? Es gibt nichts, wo Gott sagt, oh, jetzt bin ich, glaube ich, überfordert. Ja? Sondern Gott hat für alles von Anfang an schon einen Plan. Oft erkennen wir diesen Plan nicht. Ja? Kein Mensch hätte vermutet, dass diese Frau, diese Hure Rahab, im Neuen Testament auch noch erwähnt ist. Ja? Wenn du im Matthäus-Evangelium Kapitel 1 reinschaust, da ist diese Chronologie der Generationen, ja, da kannst du lesen, und sie war die Mutter von. Sie wird mit Namen genannt. Ja? Und sie wird im gleichen Atemzug im Hebräer 11 genannt. Im Hebräer 11, in der Halle, Hall of Faith, in der Halle der Glaubenshelden, wird Rahab genannt, und zwar unter Ausschluss, wo man sagt, hey, es ist nicht die Zeit, um über Goliath, über David zu sprechen und, aber von Rahab wird gesprochen, ihr Lieben, von dieser Frau, die keiner haben wollte, von dem Mensch, den keiner haben wollte, von Menschen, die Christus nicht kannten, von uns Menschen, die wir Gott nicht kannten, wird im Himmel erzählt. Dein Name wird im Himmel genannt sein, ist im Himmel genannt. Kannst du dir vorstellen, dass der Himmel sich über dich unterhält? Kannst du dir vorstellen, dass der Himmel sich über dich unterhält? So mit Überzeugung, nicht nur, weil ich das da vorne jetzt mal sage, ich sage mal vorsichtshalber Amen am Sonntagmorgen, ja, sondern wirklich diese Überzeugung zu haben, ich bin ein Kind Gottes, und wenn ich ein Kind Gottes bin, dann wird sich der Himmel auch über mich unterhalten. Amen. Und das macht was mit mir. Das macht mich nicht stolz, aber das macht mich mutig. Weil ich weiß, dass dieser Gott im Himmel nach mir Ausschau hält und dass er schaut, wie es mir geht und dass er mit mir geht auf all den Wegen, die ich gehen werde und die ich gehen will. Wir haben alle Sehnsüchte, wir haben alle Wünsche, wir haben alle Bedürfnisse. Ja? Aber ich kann dir eins sagen, ich bin jetzt so lange mit Gott unterwegs, am wenigsten schaue ich auf das, was ich brauche. Weil das Wort Gottes sagt mir ganz klar, er kennt, er weiß, was ich brauche, und er ist mein Versorger. Ja? Aber am meisten, was ich am liebsten mache, ist wirklich, ihn zu loben und zu preisen, mit dankbarem Herzen. Jeden Morgen zu ihm zu kommen und sagen, hey, ich bin dir so dankbar für diesen Tag. Ich bin dir so dankbar, dass ich wissen darf, dass du mit mir in diesen Tag hineingehst. Du bist nicht nur mein Gott am Sonntagmorgen und beim Hauskreisabend, sondern du bist jeden Morgen der gleiche Gott und du bist auch jeden Morgen mein Gott. Und ich möchte mit dir keinen Tag gehen. Ich möchte keinen Tag haben, mit dem ich nicht gehe. Ja, und ich möchte einfach in deiner Leidenschaft, in diesem Feuer des Heiligen Geistes hineinkommen, und ich möchte nicht mehr rauskommen aus diesem Feuer. Ich möchte in diesem verzehrenden Feuer Christus drin sein. Und ich bete, Herr, dass du mir wegnimmst, was mich hindert, näher und näher zu dir zu kommen, damit ich mehr und mehr von deiner Güte, von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit empfangen kann. Güte und Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ist eine Zusage, die uns Gott gegeben hat. Und wenn diese Güte und Gnade und Barmherzigkeit in deinem Leben lebendig wird, dann stehst du auf und dann preist du den Herrn und sagst, lass uns singen ein Halleluja. Halleluja. Glory. Und dieses Feuer, das in dir brennt, ist das Feuer, wo wir vorhin gehört haben, das hinausgehen soll in die Welt, wo nicht irgendwo was verbrannt wird, sondern wo aus dir heraus was brennt, wo der verzehrende Busch in dir ist und dieser lebendige Gott in dir eine Leidenschaft entweckt für die verlorene Welt da draußen, für die Menschheit, die Christus nicht kennt, für die Ärmsten der Armen, die am Rande der Existenz leben, für die Blinden, für die Lahmen und für die Tauben, dass sie sehend werden, dass sie hören werden und dass sie gehen werden und die Toten von den Toten auferstehen. Das ist die Leidenschaft der Evangelisation, dass er gesagt hat, die DNA, die in uns lebt, die in uns durch Christus in uns hineingelegt worden ist, die erweckt werden muss, die durch den Heiligen Geist aufstehen will, in dir und in mir. Erlaub dem Heiligen Geist, diese DNA in dir zu multiplizieren, damit dieses Feuer hinausgetragen werden kann. Halleluja! Halleluja. Kusha Rabasha. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir im Leib Christi ein neues Feuer empfangen. Und nicht nur darüber reden, ihr Lieben, sondern das, was wir es tun. Dass wir uns anzünden lassen von diesem Feuer. Dass wir uns ausstrecken nach diesem Meer, egal was es uns kostet. Ja, dann diese Leidenschaft. Ich habe heute Morgen einen Bericht gehört, noch so nebenbei, ja, wie es weitergeht mit unserer Zeit. Wir pippern ja alle, wie das aussieht mit dem Chip in der Hand mit dieser satanischen Zahl und so weiter. Ihr Lieben, wenn wir eins und eins zusammennehmen, wir brauchen demnächst kein Bargeld mehr. Und wenn du nach China guckst, wie die Menschen in China mittlerweile schon überwacht und kontrolliert werden, mit welchem Punktesystem da Menschen schon befördert oder nach unten gezogen werden, dann weißt du genau, wie das System letztendlich irgendwo aussieht. Ja? Wenn du nicht tust, was man dir sagt, wird dein Bankkonto gepfändet. Und dann hast du keine Chance mehr. Glaub nicht, dass Krypton oder wie diese ganzen virtuellen Währungen heißen, irgendwas ändern würde. Das ist eine Farce, wenn du das glaubst. Ja? Alles, was mit Macht zu tun hat, wird kontrolliert und wird dich an einen Punkt bringen, in dem du einfach nur noch das tust, was man dir sagt, oder du außerhalb der Gesellschaft bist. Und ich kann dir eins sagen, mein Gott versorgt mich, egal was die sich ausdenken, ist mein Gott in der Lage, mich zu versorgen. Er hat 1,5 Millionen Menschen. Pi mal Daumen, aus Ägypten geführt und hat sie 40 Jahre lang in der Wüste versorgt. Wie viel mehr wird er denn noch in der Lage sein? Ich glaube, dass dieser Gott wesentlich größer ist, wie wir alle glauben, dass er ist. Und ich glaube, dass er Dinge vollbringen kann, wo wir noch nicht mal in unseren kühnsten Träumen drüber nachdenken, wie er uns versorgen kann, wenn er möchte, wenn er in der Lage ist, Manna vom Himmel fallen zu lassen, Wachteln vom Himmel zu fallen zu lassen, um sein Volk zu versorgen. Wie viel mehr wird er nach seinen Kindern in der heutigen Zeit in der Verfolgung gucken? Wie viel mehr wird er nach diesen für seine Kinder den Schutzraum haben. Wie viel mehr wird er sie ermutigen? Geh weiter in meinem Namen. Ich bin mit dir. Ich bin dein Schutz und dein Schild. Und wanderst du auch durch tiefe Täler. Ich bin mit dir. Ich werde dich, ich bin dein Stab und dein Stecken. Und werde im Angesicht der Feinde, werde ich dir den Tisch reichlich decken. Halleluja. Das sind doch seine Verheißungen, die wir von ihm bekommen haben. Das ist doch sein lebendiges Wort, das er hat niederschreiben lassen, damit wir davon essen können, damit wir gestärkt in die Zeiten hineingehen können. Glory. Halleluja. Ich bin ja viel unterwegs. Meine Gemeinde sagt immer, ich komme ab und zu mal zu Besuch. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe die gleichen alltäglichen Probleme, wie er vorhin angesprochen hat. Passt auf, dass die Kuchen gleichmäßig verteilt werden. Überall in jeder Gemeinde gleich. Ich finde es nur beruhigend, wenn du da mal woanders hinkommst und hörst den gleichen Tenor. Ich denke immer, das wäre nur bei uns so. Ich meine, ich komme aus einer Randgruppenarbeit. Da weiß ich, was es bedeutet, wenn du unter der Brücke oder aus der Sucht herauskommst. Da weiß ich, was es bedeutet. Hey, es gibt was zu essen. Da geht die Schlacht los. Ja, wir waren damals wirklich, also in den Anfängen auf dem Harschhof war das ja wirklich so, da waren dann 6 Mann an einem Tisch gesessen. Es gab pro Mann beim Abendessen 2 halbe Scheiben Brot und es gab halbierte Scheiben Wurst. Ja, unvorstellbar heute, aber es war damals so. Und in dem Moment, wo Amen gesagt worden ist, ist die Gabel geflogen und wehe, du hast die Hand dazwischen gehabt. Ja, ich meine, das hat sich dann irgendwann mal geändert, aber Es ist einfach ganz, ganz lustig, sowas im Nachhinein zu sehen, zu der damaligen Zeit. Aber Gott hat uns jeden Tag versorgt. Ich habe erlebt auf diesem Hof, wie 60 Leute jeden Tag von Gott versorgt wurden. Und es gab Zeiten, da gab es Zwiebelgemüse und Kartoffel, weil wir sonst nichts hatten. Und es gab Zeiten, da sind wir mit 5 Einkaufswagen beim Aldi rausgefahren, weil wir nicht gewusst haben, wohin mit allem. Ja, wo uns der Staat gesagt hat, ihr kriegt kein Geld mehr, dann gab es Lebensmittelgutscheine. Und diese Lebensmittelgutscheine mussten eingelöst werden. Ja, und dann hatten wir aber Essen im Überfluss. Ja, Gott versorgt dich schon. Wie Gott das macht, ist mir sowas von egal. Muss ich darüber nachdenken, wie der mich versorgt? Oder kann ich einfach sagen, danke, dass du mich versorgst? macht mein Leben wesentlich einfacher zu sagen, danke, dass du mich versorgst. Ich muss mir Gott sei Dank keinen Kopf machen. Ja? Sondern ich weiß, dass ich weiß, du kommst nie zu spät. Und das ist die Gewissheit, in die mir lebt. Ich werde auch nicht panisch, wenn es mal nicht so aussieht. Ja? Weil ich weiß ja nicht, wann Gott kommt, aber ich weiß, dass er nicht zu spät kommt. Und sein, ich komme nicht zu spät, muss nicht unbedingt meine Vorstellung, es ist zu spät sein. Ja, und dann fängt, das ist immer so das Interessante an der Sache. Wir glauben immer, wir müssen Gott bestimmen oder vorschreiben, wann es Zeit ist, uns das zu geben, was wir brauchen. Aber wenn wir mit Gott gehen, sollen wir trainiert werden, wir sollen lernen, wir sollen stark werden, wir sollen wissen, wir sollen unsere geistliche Muskulatur aufbauen. Das ist wie wenn du ins Fitnessstudio gehst. Du baust keinen Muskel auf, wenn du an der Schmerzgrenze aufhörst. Wo sind die Fitnesser? Gibt mir jemand recht? Ist so, ne? Ja, in dem Moment, wo du ins Fitnessstudio gehst und anfängst, ein Workout zu machen, dann musst du an die Schmerzgrenze und drüber hinaus, damit der Dinge Sinn macht. Sonst kannst du auch daheim auf dem Sofa bleiben. Du machst kein Workout, oder? Oder machst du kein Sofa? Ich habe dich jetzt nicht ganz verstanden mit deiner Reaktion. Halleluja. Wisst ihr? Und ich glaube, in der Zeit, wo wir leben, ist es ganz, ganz wichtig, mehr und mehr Vertrauen auf diesen Gott zu bekommen und zu entwickeln. Und zwar nicht nur nach außen hin, sondern auch die Überzeugung zu haben innen drin. Wir können alle mit einem freundlichen Gesicht am Sonntagmorgen in die Gemeinde kommen. Das ist alles nicht unser Problem. Aber wie sieht es denn am Sonntagmittag aus und wie sieht es von Montag bis Sonntag aus? Ist dann meine Überzeugung, dass dieser Gott für mich ist, immer noch der gleiche? Ist das dann immer noch dieser Gott, wo die Hure gesagt hat, hey, ich weiß, dass euer Gott in der Lage ist, alles zu tun? Oder bin ich am Montag noch so auf der, naja, es geht so, und bis Donnerstag schleppe ich mich dahin und am Freitag hangel ich mich gerade noch so rüber. Ach Gott sei Dank, da war ja Mittwoch noch ein Hauskreis, da konnte ich nochmal zweimal atmen. Jetzt langt es doch bis Sonntag. Oder habe ich die Überzeugung in mir? Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, hey, lass den Herrn am Montagmorgen oder jeden Morgen wirklich mit dem Heiligen Geist dich anzünden. Lass dieses Feuer in dir brennen. Und ja, wir sind alle überzeugte und glaubende Christen, ihr Lieben. Ich will hier auch keinem auf die Füße treten. Aber ich glaube, dass wir alle noch mehr von dem haben können, was Gott hat. Und das ist die Leidenschaft und das ist der Hunger, der in mir brennt. Weil ich jeden Tag neu schmecken kann. Da ist noch eine Stufe dabei, die kenne ich noch nicht. Da kommt noch was um die Ecke von Gott, das kannte ich noch nicht. Und da, Moment mal, wenn da noch ein bisschen was ist, das da noch nicht bei mir war, dann ist bestimmt noch was um die Ecke herum. Und dann gucke ich die berühmten Männer und Frauen und dann sage ich mir, Gott, was ist das, was die haben, was ich noch nicht habe? Ich will nicht, es geht mir nicht um die Berühmtheit. Es geht mir um die Zuversicht, die in diesen Männern und aus diesen Männern und Frauen herausspricht und die sich durch nichts erschüttern lassen. Und diese Zuversicht möchte ich haben, die nicht wankt und nicht weicht, egal was da draußen auf mich zukommt. Diese Zuversicht, mir geht es nicht um große Stadien oder sonst irgendwas, da bin ich eh nicht der Typ dafür. Ja, ich bin eher so der Typ, schenkt mich irgendwo in Afrika in die Village, irgendwo in den Busch rein und lass mich da los, da fühle ich mich wohl. Ja? Aber ich brauche diese Zuversicht. Und ich brauche mehr von diesem Vertrauen in dich, Herr. Ich brauche mehr von dieser Leidenschaft, um zu sehen, Gott. Und ich will mehr von deinem Wort verstehen. Ja? Ich will mehr verstehen, was deine Gedanken sind. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer nur die Heilung und so die Dinge groß machen, ja? Sondern wir müssen den Heiler groß machen. Und wir müssen den Heiler verstehen. Und wir müssen den Versorger verstehen und nicht die Versorgung. Wir müssen gucken, wie denkt er, was macht er, wie bewegt er sich. Ja, lass mich erkennen, wie dein Charakter wirklich ist, Jesus. Was bewegt dein Herz, um zu dem Zöllner zu gehen? Was hat dich bewegt, den vom Baum herunterzurufen? Was hat dich bewegt, stehen zu bleiben, als der Blinde dich gerufen hat? Hey, Sohn David, bleib stehen. Wo sind diese Beweggründe? Weil das sind genau die Beweggründe, die Christus in dir lebendig machen möchte, damit du auch den Blinden hörst, wenn er dich ruft. Tut meine Werke und ihr werdet meine und größere Werke tun. Wie will ich diese Werke tun, wenn ich den Menschen nicht, wenn ich diesen Charakter Christus nicht verstehe? Wie will ich ihm wirklich nachfolgen, wenn ich gar nicht weiß, wie er tickt? Wir lernen unsere Partner in unseren Beziehungen Stück für Stück immer näher und näher kennen. Wir bemühen uns, auf sie einzugehen, sie zu verstehen. Ja? Aber Christus ist doch das Gleiche. Er ist unser Bräutigam. Er möchte uns heiraten. Ne? Wisst ihr, er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und wenn ich mit ihm Gemeinschaft haben will, dann muss ich doch auch wissen, wie er tickt. Er kann mir doch nicht fremd sein. Oder naja, gut, du bist halt Gott. So einerlei ist Gott nicht mit uns. Gott ist so sensibel an uns interessiert. Er sagt nicht, ach komm, wir machen pauschal für die Deutschen alle und dann von mir aus noch für die Franken was Spezielles. Sondern er sagt, ich gucke nach jedem Einzelnen. Dein Satz ist wirklich grandios. Diese DNA ist in jedem Einzelnen von uns drin. Diese göttliche DNA hat Gott bei der Schöpfung der Menschheit mit hineingepflanzt. Und das ist die Sehnsucht in uns, die sich ausstreckt da draußen in der Welt. Das ist die Sehnsucht, die in mir gebrannt hat, ohne dass ich es gewusst habe. Als ich unter der Brücke war, ohne dass ich es gewusst habe, hat sich diese DNA, die Gott in mich hineingelegt hat, die hat in mir rumort und hat gesagt, ich brauche mein Gegenüber. Ich brauche das Gegenstück von dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich brauche die Connection zu diesem Schöpfer. Erst dann werde ich zufrieden. Erst dann fange ich an, mein Leben wirklich leben zu können. Erst dann bin ich erfüllt mit dem, was Gott eigentlich sagt, was der Mangel ist, wenn du ihn nicht kennst. Und dann connectest du und dann kommst du zusammen mit diesem Schöpfergott. Und dann versuchst du ihn kennenzulernen. Ja, für mich, ich habe das früher immer so beschrieben, also es war wie so ein Nebel. Jetzt haben wir im Frühjahr haben wir ja oder im Herbst haben wir ja immer so die Zeiten, dass in den Tälern, in den Flusstälern dann so der Nebel aufsteigt. Und ich liebe dieses Bild. Ja, aber genauso ist was mir mit Gott, genau, ich habe zwar da irgendwo durch den Nebel was erahnt, aber ich habe nichts gesehen. Ja, und es ging mir wie Hiob. Ich kannte dich vom Hörensagen, aber jetzt habe ich dich gesehen. Jetzt war der Nebel weg und ich erkenne, wie gut Gott wirklich ist und wie umsorgend er für mich persönlich ist. Und genauso umsorgend ist er für dich, wie er nach mir schaut, für deinen Nachbar, für deine Familie, für jeden Einzelnen. Es ist ein solcher individueller Gott. Er nennt sich nicht umsonst Vater. Und ein Vater kümmert sich um seine Kinder. Und er möchte das Beste für dich. Und er wird alles tun für dich, damit dein Weg erfolgreich ist. Und zwar erfolgreich im Sinne von, hey, kapier doch endlich, du bist mit ihm vereint. Nimm's doch endlich an und verstehe, was Gott sagt, ich hab's vollbracht. Verstehe, was dir alles zur Verfügung steht. Kämpfe nicht für Dinge, die Gott dir längst gegeben hat. Du musst sie bloß noch in Anspruch nehmen. Was sagt die Hure? Wie im Himmel, der Gott im Himmel und auf Erden. Was sagt Jesus in seinem Gebet, das er uns lehrt? Wie im Himmel, so auf Erden. Und ich bin davon überzeugt, dass die Bundeslade im Himmel sichtbar war, bevor sie Mose die genaue Beschreibung bekommen hat, wie er sie bauen soll. Und ich bin davon überzeugt, dass Noah eine Arche gebaut hat, die Gott im Himmel längst fertig hatte. Und ich bin davon überzeugt, dass du und ich in der Herrlichkeit im Himmel sind, wie du in alle Ewigkeiten sein wirst. Und Gott genau dieses Bild von dir hat. Nichts anderes. Der denkt keine Sekunde schlecht über dich. Der denkt keine Sekunde über was Unvollkommenes, wie du dich vielleicht anguckst, in den Spiegel schaust und sagst, oh meine Güte, nee. Nein, so denkt Gott nicht. Gott sagt, ich habe es vollbracht, ich habe es vollkommen geschaffen. Ich sehe diese Vollkommenheit, die mit mir in der Gemeinschaft in Ewigkeiten zusammen ist, längst im Himmel. Ich habe das doch alles schon fertig. Sonst wäre der Satz von Jesus, es ist vollbracht, sinnlos. Mag da jemand Amen sagen? Ihr Lieben. Nimm doch mal das, was Gott für dich schon geschaffen hat, was schon fertig ist, in Anspruch und sag, hey, was soll's, ich bin der Schönste, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich repräsentiere denn die Heiligkeit Gottes. Du bist geschaffen nach seinem Ebenbild. Und wenn du die Bibel anguckst, da steht was von Herrlichkeit Gottes. Und wenn ich das Ebenbild von Gott bin, was bin ich denn dann? Ich bin noch nicht mal der Abglanz, sondern ich bin das Ebenbild, ich bin die Herrlichkeit Gottes. Ich bin noch nicht mal ein Duplikat, ich bin ein Unikat. Amen. Ein Unikat, geschaffen nach der Herrlichkeit Gottes. Geheiligt und gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Gerecht gemacht durch seinen Sühnetod. Weißer wie Schnee. Ich weiß nicht, welche Superlativen du da noch drauf brauchst. Die Worte machen es nicht schöner. Dein Glaube macht es schöner. Deine Inanspruchnahme dessen, was Gott über sich selber und über dich sagt, macht dich kraftvoll und schöner. Es ist doch ein Unterschied, wenn ich in den Spiegel gucke und sage, meine Güte, ich habe wieder mal 35 Kilo zu viel und da fehlt es und da fehlt es und da. Oder ob ich in den Spiegel gucke und sage, mei, bin ich ein hübscher Kerl. Also mir gefällt das Letzte besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin nicht so eitel, dass ich darauf warte, dass du mir das sagst. Weil ich will nicht Menschen gefallen, aber wenn Gott kommt und sagt, hey, du bist ein toller Kerl, dann sage ich, danke Jesus, dass du mich so toll gemacht hast. Denn du bist derjenige, der mich gut gemacht hat. Du bist derjenige, der mich schön gemacht hat. Du bist derjenige, der den ganzen Schmutz, den die Welt auf mich geladen hat, weggewaschen hat mit seinem Blut. Du bist derjenige, der mir Leben wieder neu eingehaucht hat, da wo ich tot war. Halleluja. Danke dafür. Danke, dass ich strahlen darf kann in deiner Herrlichkeit. Danke, dass ich strahlen kann mit deiner Liebe. Danke, dass ich strahlen kann, weil du mich beim Namen gerufen hast. Halleluja. Wisst ihr, wenn ich darüber nachdenke, da komme ich nicht darüber nachzudenken, wie ich meine Rechnungen morgen bezahle. Da sage ich, Herr, da liegen ein paar Rechnungen. Ich weiß, dass du das machst. Zahlen tue ich. Ausschreiben darf ich. Aber Gott sorgt dafür, dass die Gelder fließen. Halleluja. Habe ich jetzt gesagt, wir sollen nichts tun? Ihr habt am Pfingsten so eine tolle Sache mit dem evangelistischen, mit eurem Pfingstfeuer. Ich finde das richtig gut, was ihr da macht. Ich habe zwar den Anfang nicht mitgekriegt, wo ihr her seid, aber ist egal, es ist ein Leib und deshalb ist es gut. Wenn wir das tun, was Jesus uns sagt, was wir tun sollen, dann tut er das, was er uns zugesagt hat, dass er tut. Amen. Ja. Er hat, wisst ihr, ich finde keine Bibelstelle, in der drin steht, und die 12 gingen mit Jesus durch die Landschaften, hungerten. Und hatten die Bibelstelle nicht. Ich habe schon krampfhaft gesucht, um meine Armut damit zu erklären, aber ich bin ja nicht mal arm, ich kann nicht mal meine Armut erklären. Ich war arm. Und ich weiß, was es bedeutet, mit Schulden durch die Landschaft zu laufen. Ich bin unter der Brücke raus und hatte 40.000 Euro Schulden. Und jeder hat mir nahegelegt, ich soll doch bitte schon eine Privatinsolvenz anmelden. Ich habe gesagt, hey, ich habe die Schulden selber gemacht, ich werde auch für meine Schulden gerade stehen. Dann habe ich gesagt, Herr, du hast meine große Klappe gehört. Nein, ich habe die absolute Zuversicht gehabt, dass Gott mir hilft. Ich habe zwar nicht gewusst, wie, und ich weiß ehrlich gesagt bis heute noch nicht, wie Gott es geschafft hat, in 6 Jahren 40.000 Euro Schulden abzutragen. Ich weiß es nicht. Aber er hat es gemacht. Ich war nach 6 Jahren schuldenfrei mit einem ganz einfachen Gehalt und mit einer Familie dabei. Aber ich war schuldenfrei. Frag mich nicht, wie Gott es getan hat, aber er hat es gemacht. Halleluja. Ja komm, klatsch doch mal. Also erzähl mir bitte nicht, Gott wäre für deine Schulden nicht zuständig. Erzähl mir bitte nicht, Gott ist nicht für deinen Mangel zuständig. Gott ist selbst zuständig, selbst wenn er nichts dafür kann und du das Ding selber verbockt hast. Sag Gott, weißt du, ich liebe dich so sehr, ich helfe dir da raus. Hab doch einfach mal Traute mir gegenüber, dass ich es tun kann. Hab doch die Zuversicht, dass ich dein Gott bin. vertraue mir doch mehr wie dir selber. Und auch da bin ich immer wieder an dem Punkt, wisst ihr, ich bin so ein bisschen der einfach gestrickte, was das Wort Gottes betrifft. Ja, ich möchte es nicht unbedingt immer so kompliziert haben. Und ich möchte es auch nicht immer, es gibt Zeiten, wo man wirklich in die Bibel geht und darin arbeitet. Das ist in Ordnung. Es gibt Zeiten, wo ich das Wort Gottes einfach annehme, wie es da steht. Und es hilft mir in der Einfachheit als erstes, denn Christus war ein Einfacher. Ja, und wenn wir ihn verstehen, wie einfach das ist, und wenn da drin steht, ich bin dein Versorger, dann weiß ich nicht, warum ich jetzt eine theologische Arbeit darüber machen soll, was das bedeuten könnte, dass er sagt, dass er ein Versorger ist. Dann nehme ich doch in allererster Linie mal einen Hut, danke, dass du mein Versorger bist, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Sag du mir, was ich machen soll und du kümmerst dich um deinen Teil. Vielen Dank, Herr, dass du das so einfach gemacht hast. Amen. Ja, und da hilft uns auch nichts, wenn wir die Dinge immer kompliziert machen. Sie werden nicht besser, wenn du sie frömmer und frömmer und frömmer machst. Und sie werden auch nicht besser, wenn wir die kanaäische Sprache drauf anwenden, ihr Lieben. Sie werden nur dann gut, wenn wir sie im Glauben annehmen. Und wenn wir uns auf das Wort stellen und sagen, ich glaube, was du verkündet hast. Ich glaube deinen Verheißungen, die du über mein Leben ausgesprochen hast. Und ich kann euch eins sagen, in diesem Buch, da steht vorne drin, das ist Connys Bibel. Speziell für mich geschrieben. Das ist meine Bibel, geht dich nichts an. Aber da steht das Gleiche drin wie in deiner Bibel. Es ist der gleiche Gott. Es sind die gleichen Worte, die er gesprochen hat. Es kommt auf dich an, ob es deine persönlichen Worte sind, die du persönlich empfängst, oder ob du sagst, na gut, okay, Gott hat gesprochen, aber für mich trifft es nicht zu, ich bin nicht gut genug. Ich fühle mich nicht würdig, dein Wort zu empfangen. Ich fühle mich nicht gut genug, Gott, dass du das für mich tust. Ihr Lieben, das ist der schlimmste Satz, den du Gott eigentlich entgegenbringen kannst. Weil du dann sagst, das Kreuz war eigentlich unwürdig, ist eigentlich nicht für mich. Und das Kreuz ist für dich und für mich. Und das Wort Gottes ist für dich und für mich. Ja, sag nie mehr, ich bin nicht würdig, dass ich das habe. Doch Gott hat dich gerecht gemacht. Wir sind die Gerechtigkeit in Christus. Amen. Und wenn wir die Gerechtigkeit sind, dann haben wir ein Anrecht auf das Wort Gottes, weil wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und wenn wir ein Anrecht auf das Wort haben, dann haben wir ein Anrecht auf seine Verheißungen. Und wenn wir ein Anrecht auf seine Verheißung haben, dann werden wir auch erleben, wie die Verheißungen in Erfüllung gehen. Amen. Und zwar nicht nur im Leben von Meier, Müller, Schulz, meinem Bruder in der Gemeinde und meiner Schwester in der Gemeinde oder was weiß ich für ein paar Auserwählte, Gesalbte, die im Fernsehen zu sehen sind oder sonst was, sondern in meinem persönlichen Leben. Weil es mein persönlicher Vater ist, der Sorge für mich trägt. Und der mir persönlich durch den Heiligen Geist es verheißen hat, was er für mich tun möchte. Es liegt doch nur an uns, ob wir es annehmen möchten. Ob wir diesen König am Palmsonntag wirklich willkommen heißen. Ob wir ihn wirklich mit Halleluja, Hosianna empfangen. Ob wir ihm wirklich den Teppich bereiten, der da kommt, der da ist, der da sein wird für alle Ewigkeiten. Bereiten wir diesem König der Könige den Empfang. Heißen wir ihn in unserem Leben wirklich willkommen. Darf er auf den Thron unseres Herzens Platz nehmen. Rutschen wir auf Seite oder gehen wir endlich mal ganz von diesem Thron runter und machen Platz für den, der allein den Anspruch hat, auf diesem Thron zu sitzen? Heißen wir ihn so willkommen, dass wir sagen können, regiere du denn, das ist deine Eigenschaft als König. Der König kommt und regiert. Herrsche du in meinem Leben. Wir haben alle Ja zu dir gesagt, Herr. Wir haben alle unser Leben in deine Hände gelegt, in der Bewusstsein, dass du uns freigekauft hast vom Kreuz mit deinem Blut, von der Sünde Last, der Fluch von uns gebrochen ist. Heißen wir dich damit willkommen und sagen dir, jawohl, du darfst in unserem Leben regieren und wenn du regierst, dann bist du die Nummer eins und es geht nach deinen Regeln und nicht nach meinen Vorstellungen. Das Leben läuft so, wie du es dir für mich geplant hast, egal ob mir das persönlich passt oder nicht passt. Ob meine Eigenwilligkeit sich da mit abfinden will oder nicht. Es ist deine Regentschaft in meinem Leben, wozu du mich berufen hast, damit ich in deiner Regentschaft leben darf. Und diese Regentschaft darf leben in mir. Und ich möchte niederlegen, was mich davon abhält, dass deine Regentschaft in mir lebt. Ich möchte jeden Widerstand, jede Rebellion gegen dich aufgeben, Gott, die in mir noch drin ist, damit ich dich wirklich an dem heutigen Palmsonntag willkommen heißen kann und dass du Platz nimmst auf dem Thron, der dir gebührt, auf dem Sitz, der dir alleine gebührt. Ich möchte niederlegen, was mich trennt. Ich möchte niederlegen, was noch dazwischen uns steht. Ich möchte diesen Tag heute nutzen, um zu sagen, Herr, vergib mir. Reinige mich, heilige mich. Lass mich näher in deine Gegenwart kommen und nimm heraus, was nicht von dir ist. Komm mit deiner Liebe und schwemm alles heraus, Heiliger Geist, denn du bist der, der in unsere Herzen hineinfließt. Der Heilige Geist, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn diese Liebe fließt in unsere Herzen, dann schwemmt sie die kleinen Steinchen und Bröckchen, die noch Versteinerungen in uns sind, schwemmt sie weg und machen uns genau in diesen Charakter, in dieses Herzensbild, wie Jesus Christus ist. Und gibt uns die Gewissheit, dass er auf diesem Thron Platz genommen hat. Dass er auf diesem Thron regiert. Und dass diese Fülle des Lebens aus diesem Herzen heraus zu den Menschen fließt. Dass diese Fülle des Lebens aus uns herauskommt, ja, wo Christus sagt, Ströme des lebendigen Wassers werden von uns herauskommen. Die können nur fließen, wenn sie in uns drin sind. Wenn sie in uns frei fließen können, wenn sie nicht aufgehalten werden durch Mauern und Staudämme, die wir selber noch hochhalten, sondern dass Christus wirklich alles niederreißen kann. Ich bin gekommen, um die Mauern niederzureißen. Ich habe den Fluch die Kerkertüren geöffnet. Ich habe die Mauern niedergerissen. Lass diesen Fluss fließen des Heiligen Geistes. Und lass diese Versorgung aus dir herausfließen, weil es bleibt genug für dich. Du musst nichts zurückhalten. Je mehr du fließen lässt, desto mehr Gott kommt von oben. Halleluja! Halleluja! Das ist das, was mich sehnsüchtig macht, nach dem, was von oben kommt, was Gott für mich bereitet hat. Ich sage, Herr, ich strecke mich aus nach deiner Gegenwart, nach deiner Liebe, nach mehr von dir. Halleluja! Irgendwo eine Zeit für mich. Ja? Naja, das wollte ich jetzt machen. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns in die Gegenwart Gottes hineintreten. Und bevor ich bete, möchte ich euch wirklich jetzt einladen. Klär mit deinem Gott, was du jetzt zu klären hast. Rede mit ihm persönlich, was du jetzt, wo er hineinschreifen soll, wo der Heilige Geist kommen soll und in dein Leben speziell hineingehen soll. Lass dir zeigen, wo deine Mauern, deine Barrieren, deine Ketten noch sind, wo dein Ich noch größer ist wie der Platz, den Jesus, wo du mit deinem Ich den Thron noch besetzt hältst, wo Jesus Platz nimmt. Komm, Heiliger Geist, und hilf. Herr, du überführst uns nicht, damit wir ein schlechtes Gewissen haben, sondern du überführst uns, damit wir wachsen können in dir. Damit wir Platz machen können, Raum machen können für dich. Für den König der Könige, der da kommt. Halleluja. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Wirke du an deinen Kindern. Führe du an zu verändern.